Seit Sonntagabend darf Europa an der Stelle der Ukraine mitverhandeln, um mit den USA auszuloten, was man Russland anbieten will. Dabei geht es nicht nur um den Frieden zwischen der Ukraine und Russland. Es geht auch um Macht und Einfluss der Großen der Welt und auch ein Stück um die Zukunft Europas. Wir sind Russlands nächstes Ziel, so die deutlichen Worte des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte in der vergangenen Woche. Er mahnt zur Geschlossenheit und zum Tempo. Putin haben sich die Europäer lange schön geredet, bis zur ersten Zeitenwende. Gleiches haben wir mit Trump getan. Doch nun erleben wir mit seiner nationalen Sicherheitsstrategie eine zweite Zeitenwende. Europa wird nun explizit nicht mehr als Verbündeter der USA, sondern als Risiko, als Widersacher eingestuft. Aber wen darf das noch überraschen? Europa muss handeln, muss seine Souveränität selbst verteidigen und um seine Werte kämpfen. Jetzt. Aber wie kann das gelingen? Damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden, diesmal anlässlich der Europawoche von Phoenix aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Und ich begrüße sehr herzlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ebenfalls herzlich willkommen David McAllister, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament von der CDU. Herzlich willkommen auch an Sie.
Danke.
Herr McAllister, wir sind heute ganz bewusst in Straßburg, um über die globale Sicherheitsarchitektur mit Europa zu sprechen. Aber wir kommen natürlich nicht umhin, auch nach Berlin zu blicken am heutigen Tag. Würden Sie sagen, ein Sieger des Prozesses ist am Ende schon der Veranstalter, der Kanzler, Friedrich Merz?
Es ist auf jeden Fall gut und wichtig, dass die Europäer wieder im Spiel sind. Und das ist ganz wesentlich auch das Verdienst des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Keine Entscheidung über die Zukunft der Ukraine kann ohne die Ukraine getroffen werden. Aber es kann auch keine Entscheidung über die Zukunft der europäischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur getroffen werden, ohne dass die Europäer mit am Tisch sitzen. Und darum geht es. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass erstmal dieses Treffen stattfindet, dass wir gestern die vorbereitenden Gespräche hatten. Und mal sehen, was sich hieraus jetzt weiterentwickeln kann.
Würden Sie damit sagen, Frau Strack-Zimmermann, dass die Versuche, Europa klein zu halten, erstmal abgeblockt sind?
Nein, das ist in der Tat ein wichtiges Treffen. Ich bin erleichtert, dass heute auch andere Europäer dazukommen, weil ich etwas Sorge hatte, das wird eine reine deutsche Angelegenheit. Denn dass der Versuch Putins und auch Trumps und auch anderer, Europa zu spalten, also wieder ins Bilaterale zu gehen, der ist ja offensichtlich. Insofern die Gespräche, wir kommen ja mit Sicherheit gleich noch drauf, dass andere Staaten dabei sind, dass auch Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin mit am Tisch sitzt, ist elementar, um noch mal zu unterstreichen, den beiden Verhandlungsführern der Vereinigten Staaten, die ja keine Diplomaten sind, sondern ein bisschen gewürfelt sind mit Herrn Witkoff und auch mit dem Schwiegersohn von Herrn Trump, dass da Europa eben sehr stark präsent ist und natürlich die Ukraine entsprechend auch stärkt.
Am Ende, Herr McAllister, sind es aber Vorverhandlungen. Denn die eigentlichen Verhandlungen müssen natürlich auch in irgendeiner Form mit Russland stattfinden. Geht es bei diesen Verhandlungen dann auch mehr um die Rolle der Einzelnen? Also Europa als Alliierte der Ukraine, die USA mit ihren ganz eigenen Vorstellungen und auch Russland mit einer ganz eigenen Rolle?
Also noch nie in der Geschichte haben die Europäer einen Drittstaat so stark finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch militärisch unterstützt wie die Ukraine, weil bei diesem Krieg so viel auf dem Spiel steht. Es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern das ist ein fundamentaler Angriff auf die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Deshalb waren die Europäer von Anfang an geschlossen und solidarisch an der Seite der Ukraine, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer eben nicht nur ihr eigenes Land und ihre eigene Freiheit verteidigen, sondern sehr viel mehr. Die Russische Föderation ist unter dem Diktator Wladimir Putin eben eine reale Bedrohung für uns alle in Europa. Insofern wichtig ist, dass die Europäer Geschlossenheit zeigen und dass die Europäer auch Entschlossenheit zeigen, dass wir am Ende die Ukraine unterstützen, dabei in eine Lage zu kommen, dass man auf Augenhöhe einen Waffenstillstand und dann einen Frieden mit der Russischen Föderation verhandeln kann. Aber dieser Waffenstillstand und dieser Frieden, der muss eben nachhaltig sein, er muss gerecht sein und er muss auch dauerhaft sein. Darum geht es und deshalb ganz klar die europäische Position, es muss verbindliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben und am Ende müssen die Ukrainer selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Wir stehen an der Seite der Ukraine.
Also ein klares Plädoyer für ein geschlossenes Europa. Wenn wir ein bisschen in die USA schauen, die mit ihren eigenen Interessen unterwegs sind. Es wurde in der letzten Woche das Sicherheitskonzept der USA vorgestellt. Da wurde klar gemacht, dass Europa nicht mehr die Rolle spielt, die es eigentlich spielen soll. Da waren viele auch geschockt in Europa. Waren Sie auch geschockt?
Nein, mich schockt überhaupt nichts mehr, weil die ganze Lage ist so bizarr. Das haben wir uns ja alle nicht vorstellen können. Nein, das ist im Grunde genommen, ist es verschriftlicht das, was Trump uns ja jeden Tag auch mitteilt. Und ich glaube, was an diesem Papier, und es ist ja immer einfacher, man sagt etwas Unschönes zu jemandem, aber wenn man es aufschreibt, wer schreibt, der bleibt, dann kann man das auch immer wieder nachlesen. Das bekommt natürlich dann auch eine gewisse Bedeutung. Das sind ja im Grunde zwei Ebenen. Das eine ist geostrategisch, also der Anspruch der Vereinigten Staaten, auch seine abzustecken, sein Claim abzustecken. Und auf der anderen Seite eben auch ein klares Signal an Europa, wenn wir jetzt salopp gesagt nicht in die, das nicht mehr geregelt bekommen, diese Gemeinsamkeit, diese Selbstständigkeit, dann werden wir auf Dauer dieses größte Friedensprojekt der Welt schwer in Unruhe versetzen. Also insofern, mich hat es nicht überrascht, sondern wir nehmen es und es ist eigentlich ein Beweis, dass wir jetzt handeln müssen, weil sonst wird es dieses Europa in dieser Form nicht mehr geben. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Das ist ja auch fast schon ein Stück Kulturkampf, was Trump da rauslässt. Nach dem Motto, hier gäbe es keine Meinungsfreiheit, wir seien zu weich, unsere Weichheit sei unsere Schwäche etc. Das bedeutet natürlich, dass er wirklich die freiheitliche DNA von uns berührt. Und spätestens an der Stelle sollten wir jetzt endlich sehr, sehr, sehr europäisch denken und handeln.
Mhm. Waren Sie überrascht von dem Papier?
Also für mich ist diese nationale Sicherheitsstrategie letztlich eine Fortsetzung der Rede, die Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar gehalten hat. Im Grunde genommen ist diese Rede nochmals verfeinert worden im amerikanischen Sinne. Ansonsten teile ich die Einschätzung von Frau Strack-Zimmermann. Unsere Antwort darauf muss auf der einen Seite klar sein. Auf der anderen Seite empfehle ich uns auch zur Gelassenheit. Die Vereinigten Staaten von Amerika bleiben unser wichtigster Handelspartner. Sie sind ein wichtiger Verbündeter und Alliierter. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehr deutlich unseren amerikanischen Partnern erklären, dass wir Belehrungen in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht brauchen, sondern Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind das Fundament der transatlantischen Partnerschaft seit Jahrzehnten. Die Antwort darauf muss sein, wir Europäer müssen souveräner werden. Und das bedeutet eben wirtschaftlich und verteidigungspolitisch unsere eigenen Stärken weiter herausarbeiten. Und das setzt vor allen Dingen den echten politischen Willen voraus in den Mitgliedstaaten, dass eben das, was in den Reden am Sonntag formuliert wird, in konkrete Politik am Montag dann auch umgesetzt wird. Und es bedeutet vor allen Dingen, dass wir auch entschlossen und geschlossen bleiben müssen als Europäer.
Wie würden Sie die Beschreibung Europas in dem Papier ja beschreiben? Sind wir Verbündeter, Partner, Rivale, Feind? Wie kann man es vielleicht sogar noch schreiben?
Also ich würde so sagen, sicherheitspolitisch sind wir mit Sicherheit Verbündete. Es gibt natürlich genug Mitglieder auch des Kongresses, denen sehr wohl klar ist, auch Gouverneure übrigens, dass strategisch Europa auch für die Vereinigten Staaten von Bedeutung ist. Also wir sitzen hier nicht auf den Bäumen und unter uns passiert einiges, sondern es ist natürlich, und ich glaube, es täte uns gut, in Europa selbstkritisch zu sein. Warum fallen diese Aggressionen, diese Unnettigkeit auf fruchtbaren Boden in den Vereinigten Staaten? Übrigens nicht überall, aber zumindest in Washington sehr stark. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass Europa in den letzten 30, 40 Jahren sicherheitspolitisch ein Trittbrettfahrer war. Immer wenn was passierte, haben wir auf die Vereinigten Staaten geschaut, hatten auch einen sehr moralischen Anspruch. Wir in Europa erklären der Welt, was ist schön, was ist nicht schön, was ist gut, was ist richtig, beziehungsweise was ist nicht richtig. Und auf der anderen Seite haben die Amerikaner, wenn es militärisch wurde, und nicht alles, was die USA militärisch gemacht haben, muss man gut finden, aber haben sie im Grunde die Kastanien aus dem Feuer geholt. Das ist jetzt das Resultat. Das heißt, diese Nachkriegsordnung ist wirklich zu Ende. Die kommt auch nicht mehr und erfordert von uns ein völlig neues Denken. Und das setzen wir ja auch hier im Parlament um mit einem Industrieplan, gemeinsame Beschaffung, bis 2033 europäisch einzukaufen. Werden wir komplett unabhängig? Nein. Aber wir werden stärker. Und das wiederum ist ja im Grunde genommen das, was auch Trump und alle Präsidenten, die kommen, auch erwarten. Nicht, dass wir auf Kosten anderer fröhlich, frisch leben und die anderen machen es, sondern dass wir unseren Teil zur Sicherheit und Freiheit beitragen.
Mhm. Präsident Trump hat das in die Worte gefasst, die Europäer reden viel, aber tun nichts. Würden Sie sich da anschließen, was Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, dass man durchaus Europa auch kritisieren kann, dass es eben Trittbrettfahrer war? Und ist das das Kern des Problems letztendlich, eine berechtigte Kritik, und müssen wir uns da ändern?
Selbstverständlich müssen wir Europäer immer auch selbstkritisch reflektieren, was wir geleistet haben und was wir eben nicht geleistet haben. Und ich sehe zwei Bereiche, wo wir dringenden Handlungsbedarf in Europa haben. Zum einen, wir müssen wirtschaftlich wettbewerbsfähiger werden. Wir müssen eine wachstumsorientierte Politik machen. Das heißt, wir müssen die eigenen europäischen Stärken auch betonen. Der Binnenmarkt. Das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, der muss weiter vertieft und vollendet werden. Wir müssen Handelsabkommen mit weiteren Teilen der Welt abschließen. Das ist dringend erforderlich. Wir müssen Bürokratie abbauen. Wir müssen insgesamt die Industrie stärken. Also auf der einen Seite wirtschaftlich wieder mehr auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten von Amerika kommen. Und auf der anderen Seite, wie es Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung in Europa tun. Diese Rufe hat es seit Jahren, die hat es seit Jahrzehnten gegeben. Endlich sind die Europäer aufgewacht. Endlich werden wir unseren Verpflichtungen im NATO-Bündnis gerecht. Und es geht darum, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken. Wir müssen als Europäer auf Augenhöhe kommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika als wichtigster NATO-Verbündeter, damit wir auch unabhängiger, damit wir souveräner Entscheidungen treffen können. Aber ein letzter Punkt. Man merkt immer wieder in Teilen der Administration von Präsident Trump ein sehr verqueres Verständnis der Europäischen Union. Offensichtlich ist es schwierig, bestimmten Teilen in der amerikanischen Administration deutlich zu machen, wie die Europäische Union funktioniert, was der Sinn der Europäischen Union ist. Und es war im Übrigen ja auch immer amerikanische Politik, die Einheit Europas, das vereinigte Europa zu unterstützen und zu stärken. Das ist ja auch eine Lehre aus den verheerenden Fehlern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und es waren ja Amerikaner, die zweimal Weltkriege in Europa beenden mussten. Und insofern war es auch immer ein ureigenes amerikanisches Interesse, die Einheit Europas zu stärken. Ronald Reagan, der ja angeblich das Vorbild von Donald Trump ist, stand ja für genau diese Politik, Europa zu stärken als verlässlicher Verbündete und Partner der Vereinigten Staaten. Insofern, da gibt es einen deutlichen Kursschwenk in der amerikanischen Politik. Das können wir bedauern. Ich bedauere das sehr als überzeugter Transatlantiker. Aber wir müssen uns darauf einstellen und wir müssen unseren amerikanischen Partnern auch sagen, Make America Great Again ist ja das eine. Aber auch ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika werden auch künftig auf verlässliche Partner und Verbündete angewiesen sein. Und das waren und sind wir in Europa.
Stimmen Sie dem zu, dass man in Amerika eher so einen verqueren Blick inzwischen auf Europa und die EU hat? Und Sie haben es ein bisschen angesprochen, liegt es auch daran, dass die Europäer ja durchaus immer mal so ein bisschen sich in amerikanische Innenangelegenheiten auch eingemischt haben, so ein bisschen besserwisserisch daherkamen?
Ja, ist das also vor allen Dingen
darin begründet?
Ja, vor allen Dingen moralisch auch gewertet. Was ist richtig, was macht man, was tut man. Aber mal losgelöst davon, wie gesagt, ist diese Selbstreflexion schon wichtig. Ja, das ist ein verqueres Bild, weil in der Vorstellung, und das hat natürlich auch was mit Trump als Persönlichkeit zu tun, das ist ja auch das, was Trump an Putin fasziniert. Da ist einer, der sagt, was Sache ist, Punkt. Und alle anderen marschieren nach, ob das schön oder weniger schön ist. Das ist ja diese Anziehungskraft, die die Herren, wobei Trump von Putin hat. Umgekehrt würde ich das anders sehen. Aber Europa ist komplex. Wir sind ja nicht die Vereinigten Staaten von Europa mit einem Kanzler oder Kanzlerin, mit einem Außenminister, sondern wir sind 27 Länder. Und in Fragen der Sicherheit sind wir eben nicht ein Binnenmarkt, der uns übrigens unglaublich stark macht, dieser Binnenmarkt wirtschaftlich. In Sicherheitsfragen gibt es den eben nicht. 27 Nationen, 27 Armeen, 27 Verteidigungsminister. Wir merken ja gerade, wie komplex das ist, wenn man diesbezüglich handelt. Und diese gewachsene Gruppe, die startete ja nicht mit 27 Staaten, sondern sie startete Anfang der 50er mit 6 Staaten, wo es übrigens mal den sogenannten Plevenplan gab, nämlich eine Verteidigungsunion, besser gesagt eine Verteidigungsgemeinschaft aufzubauen, hat der französische seinerzeit Premier eingebracht. Kleven, die eigenen Franzosen haben es abgelehnt, unter anderem die Deutschen, Benelux, Italiener waren dafür. Und es ist interessant, wenn man sich mit dem Leben von Konrad Adenauer beschäftigt, einem wirklich großen und wichtigen Politiker, der damals sich schwer tat, sozusagen das aufzubauen, aber dann doch zustimmte. Also auf was ich hinaus will, der Gedanke der Gemeinsamkeit war von Tag 1 in Europa, dass wir heute 27 Staaten sind, plus Partner. Wir dürfen ja nicht vergessen, Großbritannien trotz Austritt der EU, gerade in Verteidigungsfragen mit am Tisch. Norwegen, ein Land, was sich extrem orientiert an uns. Aber nennen Sie auch Albanien, Nordmazedonien. Also sozusagen das Paneuropäische spielt ja auch eine Rolle. Und ich glaube, dass die EU auch ein Beispiel sein kann, dass man eben wirklich diesen Kontinent, der, wenn Sie auf die Weltkarte schauen, ja klein ist, gemessen an den anderen Kontinenten, aber ein unheimliches Potenzial hat. Und deswegen, ich teile das, wenn wir das mal richtig auf die Platte bekommen, wirtschaftlich uns entfesseln, was übrigens in diesem Haus ist ja das Lasso geworfen worden, wo alles gefesselt wurde. Wenn wir das jetzt schaffen, eben Bürokratie abzubauen, zu vereinfachen, das machen wir jetzt im Verteidigungsbereich, ist das ein Benefit für Europa und wird uns ungemein stärken. Und davor haben natürlich auch andere durchaus Angst. Deswegen wird der Versuch, übrigens auch Putins, uns hier auseinanderzutreiben, wird enorm und ist schon enorm. Und das müssen wir einfach ganz nüchtern betrachten und dagegenhalten.
Ist das bei Trump auch so, dass er im Endeffekt mit der EU deshalb auch nicht so viel anfangen kann, weil es eben 27 Staaten sind, weil es dann 27 Verteidigungsminister, Außenminister und Sonstiges sind? Liegt ihm das nicht? Ist es mehr so, dass er die bilateralen Verbindungen pflegt und auch schätzt? Und würden Sie sagen, er versucht sogar, die Europäer zu spalten und zu destabilisieren? Würden Sie so weit gehen?
Also in Teilen der Trump-Administration ist diese Sicht sicherlich verbreitet. Man bevorzugt bilaterale Verhandlungen mit einzelnen europäischen Ländern, weil man natürlich dann die ganze Stärke Amerikas ausspielen kann. Im Vergleich zu den USA sind alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union klein. Wenn wir aber zusammenstehen, dann haben wir eine Marktmacht von 450 Millionen Menschen. Und wir haben eine wirtschaftliche Stärke mit dem Binnenmarkt und die Zollunion, die ihresgleichen in der Welt sucht. Außenhandelspolitisch, wirtschaftlich sind wir auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Warum? Weil wir unsere Kräfte gebündelt haben. In der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind wir es nicht, weil wir eben nicht den europäischen Pfeiler in der NATO gestärkt haben und weil wir nach wie vor viel zu sehr im nationalen Klein-Klein in diesen wichtigen Fragen denken und dann auch handeln. Und deshalb brauchen wir eben ein starkes, souveränes Europa in allen Feldern, um auf Augenhöhe mit dem Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu kommen. Ja, das ist in der Tat eine politische Betrachtungsweise, die in Teilen des republikanischen Establishments in Washington weit verbreitet ist, lieber mit einzelnen oder mit Gruppen von Staaten zu verhandeln, anstatt mit der Europäischen Union 27 als Block. Und daher kommt ja auch diese schräge Erzählung von Präsident Trump, wie er es einmal in einem Interview gesagt hat, die Europäische Union sei geschaffen worden, um die Vereinigten Staaten von Amerika über den Tisch zu ziehen. Das ist ja geradezu eine unhistorische, wenn nicht sogar ahistorische Betrachtung.
Wenn man sich das Wort anschaut, was Bundeskanzler Merz in der letzten Woche gesagt hat, so nach dem Motto, wenn Amerika mit der EU nicht klarkommt, also dann könne er ja auch mit Deutschland verhandeln, der liebe Präsident Trump. Spaltet Merz da schon ein Stück weit Europa?
Also ich war höchst irritiert, als er das sagte. Ich hoffe, dass er es anders meinte, als er es gesagt hat, weil ich war in dem Moment völlig irritiert, weil genau das spielt ja in die Karten. Nach dem Motto, wenn du den ganzen Laden blöd findest, dann sprich doch mit uns. Das ist übrigens in Teilen hier in Straßburg, Brüssel auch sehr wahrgenommen worden. Also wir müssen schon, ich sage es so, Europa schaut wirklich auf Deutschland. Und der Bundeskanzler hat ja für sich den Anspruch erhoben, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, hier auch eine wesentliche Rolle zu spielen. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, dass Deutschland ins Lead geht, aber eben integrativ. andere mit an den Tisch holt. Und das ist wirklich bedeutend. Deswegen ist es auch gut, dass heute in Berlin auch andere Staaten sind, Italien, Finnland, Polen, Frankreich, Großbritannien, um eben zu zeigen, das ist wirklich von Bedeutung, dass nicht einer alleine losrennt, sondern einer führt und die anderen mit integriert. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass das jetzt, wo es so läuft, will ich vergessen machen, was vor einer Woche gesagt wurde, weil ich fand das ungeschickt, ich sag's mal so.
Also der Meinung bin ich nicht. Friedrich Merz, und ich kenne ihn gut, denkt europäisch, er handelt europäisch und er hat in den letzten Tagen und Wochen auch gezeigt, dass er immer das europäische große Ganze im Blick hat. Dieses Format E3 ist eben ein Format, wo die drei wichtigsten militärischen Mächte der Europäischen Union und Großbritannien an einem Tisch sitzen. Die beiden ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates und Nuklearmächte Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland als starke konventionelle Streitkraft. Die drei haben schon eine besondere Verantwortung. Aber wie es ja eben gerade betont wurde, heute Abend in Berlin sind auch andere Europäer mit am Tisch. Ich finde, das ist ein Riesenerfolg für den Bundeskanzler, dass dieser Gipfel stattfindet, dass die Europäer wieder im Spiel sind. Und natürlich stimmt Friedrich Merz sich bei allen Aktivitäten auch immer eng ab mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wie auch mit dem Ratspräsidenten Antonio Costa.
Wenn wir noch mal ein bisschen auf einen anderen Aspekt auch im Strategiepapier schauen, so hat Trump kritisiert, dass es hier eine Zensur der freien Meinungsäußerung gäbe in Europa. Wie kann man dem begegnen in Europa? Oder sagt man einfach, das stimmt nicht und bei uns findet die Meinungsfreiheit natürlich statt?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, wie ich im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Raum war, als ich das erste Mal diese These vom Vizepräsidenten J.D. Vance gehört habe. Und sie war damals genauso schräg und unverständlich wie heute. Wir haben in Europa Meinungsfreiheit, wir haben in Europa Redefreiheit, aber nicht alles darf in Europa gesagt werden. Und zu Recht gibt es da auch Grenzen. Nämlich dort, wo Menschenwürde verletzt wird oder bei uns in Deutschland ganz besonders, beispielsweise mit der Verleugnung der Shoah gegen die Jüdinnen und Juden. Also insofern, wir haben Meinungsfreiheit, aber es gibt Grenzen. Ich glaube vielmehr, dass dieses Argument genutzt wird, um die Interessen amerikanischer Tech-Konzerne, digitaler Großkonzerne in Europa durchzusetzen. Und da habe ich eine ganz pragmatische Haltung. Natürlich können amerikanische Digitalkonzerne bei uns in Europa Geschäft machen. Das tun sie ja auch. Aber wer in Europa Geschäft macht, muss sich an europäische Gesetze und an europäische Regeln halten, wie umgekehrt wir uns ja auch an amerikanische Gesetze und Regeln halten müssen, wenn unsere Unternehmen in Nordamerika Geschäft machen.
Würden Sie sagen, Frau Strack-Zimmermann, dass diese Zensur der Meinungsfreiheit auch mit dem Thema ungebremste Migration, wie Trump es nennt, zu tun hat und auch mit dem Wokismus und damit auch eine US-innenpolitische Variante hat, um genau davor zu warnen? Oder ist es so, wie Herr McAllister sagt, auch ein Stück weit wirtschaftlich motiviert?
Also wir erleben Trump, der ständig vom Deal spricht. Schauen Sie, da sitzt Herr Witkoff. Herr Witkoff war 6-mal bei Putin, um ihm zu erklären, auf welchen Knopf Putin drücken muss, damit Trump sozusagen zufrieden ist mit einem möglichen Resultat. Das heißt, das ist natürlich erstmal darauf gemünzt, ein Geschäft zu machen im Interesse der Vereinigten Staaten. Das ist Trump, ein Immobilienmensch, der in diesen Kategorien denkt. Er hat aber auch, und das sehen wir ja, und deswegen ist uns zu unterstellen, hier gäbe es keine Meinungsfreiheit, was ja von manchen übernommen wird, behauptet ja auch Putin. Also man muss mal gucken, da gibt es ja schon krasse Parallelen. Ist natürlich eine Form auch des Ablenkens von dem, was in den Vereinigten Staaten, und ich bedauere das, also eigentlich bedauern ist ein völlig falsches, ich bin auch Transatlantikerin, mir ist das unvorstellbar, was in den Vereinigten Staaten passiert, in Fragen der Pressefreiheit, in Fragen der Gerichtsbarkeit, in Fragen, dass Menschen jetzt geplant wird, die einreisen, auch als Gäste, komplett ihre sozialen Netzwerke aufdecken, also öffnen müssen, mit Kontaktadressen, also völlig irre. Und insofern ist das eine Ablenkung und es führt natürlich dazu, und das hat Trump ja auch gesagt, dass er die radikalen Rechten vor allen Dingen in Europa stärken möchte, speziell in Deutschland. Und die erzählen ja auch die Geschichte. Man könnte nicht mehr sagen, was ist. Und da möchte ich doch mal ganz dringend darauf Wert legen, dass wir ein Grundgesetz haben, dass die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, dass wir unsere Freiheiten haben. Aber jede Freiheit, das sage ich als Liberale, kennt Grenzen, nämlich da, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Und das heißt eben, wenn jemand mit dem Tod bedroht wird, ist das nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern ist definitiv etwas, was dann eben gegebenenfalls auch justiziabel ist. Mhm. Das macht einen Rechtsstaat aus.
Wenn wir noch auf einen weiteren Punkt im Papier schauen, das ist eben doch ein etwas längeres Papier, da geht es um die strategische Stabilität mit Russland. Russland wird dabei nicht mehr als Bedrohung angesehen von Seiten der USA. Wie passt das zum Ansatz der europäischen Staaten, die Russland natürlich da ganz anders einschätzen?
Das ist ein ganz besonders problematischer Teil der amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie. Also Russland in irgendeiner Weise mit Stabilität in Verbindung zu bringen, trifft es überhaupt nicht. Die Russische Föderation ist Stand heute eine akute Bedrohung für die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Wir sollten die Berichte unserer Nachrichtendienste sehr ernst nehmen, dass die Russische Föderation bis zum Ende des Jahrzehnts in der Lage sein könnte, ein europäisches NATO-Mitgliedsland konventionell anzugreifen. Und wir erleben ja Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, wie die Russische Föderation immer wieder auch Angriffe gegen uns in Europa fährt. Durch hybride Angriffe, Fake News, Propaganda, Angriffe auf die Infrastruktur, Cyberangriffe, Verletzungen des Luftraums, Verletzungen des Seeraums und. Also die russische Gefahr und auch die russische Bedrohung, die ist ja akut. Und in einer solchen Situation ist es schon sehr unverständlich, dass der wichtigste Verbündete in der NATO der Russischen Föderation eine Rolle als Beitragender zur Stabilität beimisst. Im Gegenteil, die Vereinigten Staaten von Amerika waren bislang klar sortiert in dieser Frage, dass wir gemeinsam unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere Abschreckung gegenüber der Russischen Föderation stärken. Wir müssen eben.
Ist das ein Paradigmenwechsel?
Also ich halte diese Passage, und das ist eben nicht so dahergesagt in einem Interview oder in einer Rede, sondern es ist ein offizielles amerikanisches Dokument. Diese Passage hat ganz besonders viel Kritik erfahren von europäischen NATO-Verbündeten, und zwar zu Recht. Das muss aufgearbeitet werden, das geht so nicht.
Das muss man aufarbeiten. Das Lob von Seiten Russlands an die USA kam prompt. Zeigt das noch mal deutlicher, dass hier zwei große Mächtige miteinander sprechen, aber Europa gar keine große Rolle spielt?
Naja, das ist ja ein vergiftetes Lob von Putin. Machen wir uns nichts vor. Wird übrigens spannend, jetzt mal nach Venezuela zu schauen, wo Trump ja massiv militärisch interveniert und gleichzeitig Putin gesagt hat, Moment mal, er stützt das System dort. Also da muss der Präsident der Vereinigten Staaten aufpassen, nicht in eine Falle zu tappen dahingehend. Es gibt keine Freundschaft mit Putin. Putin hat ein Weltbild. Ich meine, schauen Sie sich Russland an, das größte Land der Erde. Man fragt sich, dieser Angriff auf die Ukraine, bald 4 Jahre, dieses Morden und das Abschlachten der eigenen Soldaten. Es sind über 1 Million Russen gefallen oder schwer verletzt. Das ist ja ein Weltbild, was so krank ist. Und insofern, was will Putin? Putin will natürlich auch den Westen auseinandertreiben. Denn die Stärke Europas war natürlich, dass wir auch geschützt worden sind von den Vereinigten Staaten. Wenn dieser Schutz jetzt nicht mehr so gewährleistet ist, wie wir uns das jahrzehntelang erhofft und ja auch gesehen haben, dann werden wir schwächer, es sei denn, wir fangen jetzt an, das zu ändern, europäisch zu ändern. Und das ist in Putins Interesse. Das heißt, er nutzt natürlich auch diese Lage. Und wir haben das ja im Sommer in Alaska gesehen, dieser bizarre Einladung an Putin in Alaska, 7500 Kilometer entfernt von der Ukraine. Die Ukraine saß mit am Tisch. Man hat über uns gesprochen, über Europa, über die Ukraine. Das ist keine Freundschaft. Das mag für Trump interessant sein. Es gibt Leute, die behaupten, dass Putin irgendetwas über Trump weiß oder irgendwas in der Hand hat, um ihn unter Druck zu setzen. Das wissen wir nicht. Es wird natürlich auch viel spekuliert. Aber das ist keine Freundschaft auf Augenhöhe. Aber ich teile, was Herr McAllister sagt, das ist wirklich ein solcher Paradigmenwechsel, dass man Russland emotional offensichtlich näher steht als der westlichen Welt, als Europa, das ist schon harter Tobak.
Harter Tobak, oder ist das auch so ein Stück weit ein Zurückfinden zu das, was die Monroe-Doktrin immer gesagt hat, nämlich in das Denken in Hemisphären am Ende?
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja durch ganz unterschiedliche Entwicklungen gegangen, außenpolitisch. Sie sprechen die Monroe-Doktrin an. Damals gab es eben mal eine Politik im 19. Jahrhundert, wo gesagt wurde, Nord- und Südamerika, das ist amerikanisches Einflussgebiet, aus allem anderen halten wir uns raus. Dann gab es ja auch immer wieder eine Politik, wo man gesagt hat, wir mischen uns nicht in europäische Belange ein, nur dann, wenn ureigene amerikanische Interessen getroffen sind. Aber am Ende hat sich in Amerika die Kenntnis durchgesetzt, dass Frieden und Sicherheit in Europa eng zusammenhängen mit Frieden und Sicherheit auf der gesamten Welt. Und deshalb ist ja diese transatlantische Partnerschaft auch so etwas ganz Besonderes. Insofern, ich hoffe sehr, dass in der Trump-Administration, und ich spreche ganz bewusst immer von Teilen der Trump-Administration, die jetzt diese Politik, die wir heute besprochen haben, verfolgen. Es gibt ja auch andere, zum Beispiel der amerikanische Außenminister Marco Rubio, der ein sehr viel überzeugter Transatlantiker ist als andere, dass immer wieder diese Stimmen auch das Gehör des Präsidenten finden, dass am Ende die Vereinigten Staaten von Amerika auch darauf angewiesen sind, dass sie Partner und Verbündete haben. Und das waren und sind wir Europäer. Und ich darf auch daran erinnern, dass ein einziges Mal bislang Artikel 5 NATO gezogen wurde, nach 9/11. Und damals standen die Europäer Seite an Seite mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das sollte nie vergessen werden. Also nochmals, America first kann nicht bedeuten America alone, sondern wir wollen doch gemeinsam die internationale regelbasierte Ordnung verteidigen. Und eines ist doch auch ganz wichtig für uns in Europa und hoffentlich auch für unsere Partner in Amerika. Es muss in der internationalen Politik die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und deshalb sollte sich Putin mit seinem aggressiven, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine durchsetzen, hätte das natürlich auch verheerende Folgen für den Rest der Welt, weil es ein Signal wäre an die Autokraten, aha, mit militärischer Stärke kann man, mit militärischer Gewalt kann man seine politischen Ziele durchsetzen.
Müssen wir jetzt neu denken in dieser Art von Hemisphären? Stichwort Monroe-Doktrin, denkt Trump im Endeffekt auch in Hemisphären, also seine eigene und dann zum Beispiel die russische?
Also ob Herr Trump weiß, was die Monroe-Doktrin ist, lasse ich jetzt mal hier durch Straßburg gehen. Denn die Bedingungen waren natürlich auch andere. Es ging ja darum, dass seinerzeit die Vereinigten Staaten die kolonialen Mächte sozusagen Europas raushalten wollten, wie die Franzosen und Briten. Aber mal losgelöst von der historischen Einordnung ist dieses Aufteilen in Hemisphären mit Sicherheit im Interesse der Vereinigten Staaten. Das sieht man ja auch Nordamerika, Südamerika. Also da wird durchaus hingeschaut. Aber man muss schauen, ich habe letzte Woche, und Sie kennen das, Herr McAllister, wir treffen uns ja auch mit Republikanern und Demokraten aus Washington, die übrigens in Europa oder nach Europa reisen und das Gespräch suchen. Und ich hatte die Gelegenheit, mit ehemaligen Kongressabgeordneten darüber zu sprechen, beider Parteien. Die sind da nicht glücklich drüber. Und die Republikaner diesbezüglich sind auch gar nicht mehr angetreten bei der Wahl, weil sie eben keine Freunde von Trump waren und dadurch von der eigenen Partei eben sozusagen auch die Möglichkeit, nochmal zu kandidieren, entzogen wurde. Und wir haben ja im November die Midterms in den Vereinigten Staaten. Da haben ja über 25 Kongressabgeordnete auch angekündigt, Republikaner nicht mehr kandidieren zu wollen. Auf was ich hinaus will, das ist prinzipiell nicht unser Bier, sondern das der Vereinigten Staaten. Aber wir beobachten natürlich, dass es da durchaus Bewegung gibt. Darauf sollten wir uns nicht verlassen. Aber wenn in einer Umfrage 64%, gerade vom Reagan-Institut, Amerikaner sagen, dass sie wollen, dass die Ukraine unterstützt wird, also dass sie durchaus sehen, dass dieses Wegschauen dessen, was in den Vereinigten Staaten, was in Europa passiert, auch große Unruhe in den USA auslösen könnte, zeigt ja allein, ich mache mal den Sprung in den Indo-Pazifik, da sitzt China. China beobachtet ganz genau, wie stark ist Europa. Singen wir die Ode an die Freude oder haben wir auch die Fähigkeit, uns und den Willen, uns zu verteidigen? Denn das interessiert vehement die Australier, die Neuseeländer, Südkorea, Japan, Taiwan. Das heißt, was sich hier abspielt, wäre, wenn wir hier versagen, dann wird auch im Indopazifik eine andere Welt aufschlagen. Das heißt, Putin hat mit diesem grauenvollen zweiten Angriff auf die Ukraine die ganze Welt in Feuer gesetzt. Und das können Sie ja sehen, wo Sie eben Absatzbewegungen sehen, in einer Form, die wir so haben uns nicht vorstellen können, dass selbst ein so pazifistisches Land wie Japan angesichts der Erfahrungen, der Opfer zweier Atombomben geworden zu sein, sich engagiert heute auch in der Ukraine, zum Beispiel die Minen, großflächige Minen zu räumen aus den Feldern der Ukraine. Ukraine ernährt übrigens 400 Millionen Menschen weltweit. Zeigt, das ist ein globaler Konflikt. Und die Frage wird sein, wie kann Europa in den USA, China, Russland seinen Weg gehen? Und wir können das. Wir haben die Power, wir haben die Kraft, wir haben das Geld. Was eben fehlt, ist dieser wirkliche Gedanke, dass dieses Klein-Klein aufhören muss, weil kein Land kann sich selbst verteidigen, kein Land kann seine eigene Außenpolitik machen, nicht angesichts dieser Bedrohungsszenarien, die um uns herum sind.
China, Iran, Nordkorea beobachten alle sehr genau den Ausgang dieses Krieges und wie sich die westliche Welt, die Demokratien auf dieser Erde verhalten. Und deshalb ist so wichtig, dass alle in Washington sich darüber im Klaren sind, es geht um einen Frieden in Freiheit für die Ukraine. Dieser Frieden muss am Ende dauerhaft sein, er muss nachhaltig sein und er muss vor allen Dingen gerecht sein. Und das bedeutet eben auch, dass wir alles, aber auch wirklich alles dafür tun, dass sich so ein barbarischer Angriff nicht noch einmal wiederholt. Deshalb sind die Sicherheitsgarantien für die Ukraine eben auch so wichtig und das geht nur unter Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich möchte noch einen Punkt von Frau Strack-Zimmermann aufgreifen. Es ist eben wichtig, dass wir, so schwer es manchmal fällt, als nationale Parlamentarier, wir als Abgeordnete des Europäischen Parlaments, immer wieder auch den Kontakt suchen mit den Verantwortlichen in Washington. Bei den Demokraten wie auch bei den Republikanern. Immer wieder sich die Mühe machen, in Einzelgesprächen zu erklären, was das europäische Interesse ist, was das europäische Interesse an einer strengen, an einer engen transatlantischen Partnerschaft ist, aber auch umgekehrt das amerikanische Interesse, dass wir immer wieder die Europäische Union erklären als Institution und dass wir eben nicht den Kontakt zur nächsten Generation bei den Republikanern, den Rechtspopulisten und Rechtsradikalen überlassen, wie wir das in den letzten Tagen ja in ersten Ansätzen auch gesehen haben. Also wir wollen zu beiden Seiten des Hauses im Kongress, auf beide Seiten des Aisles, wie die Amerikaner sagen, versuchen, so gut wie möglich die Kontakte zu pflegen.
Das ist das eine. Es gibt aber auch ein transatlantisches Bündnis, was noch größer ist, die NATO. Die beruht natürlich auch auf Verlässlichkeit, auf ein großes Miteinander. Wie verlässlich ist denn das noch, vor allen Dingen im Hinblick auf Artikel 5?
Also der letzte NATO-Gipfel in Den Haag im Sommer hat gezeigt, dass der Präsident Donald Trump nicht nur gekommen ist, er ist die ganze Zeit geblieben. Er hat sich ausdrücklich auch zu Artikel 5 NATO-Vertrag bekannt. Und ich glaube, dass dieser Gipfel in Den Haag am Ende besser gelaufen ist, als viele erwartet oder befürchtet hatten, liegt auch daran, dass die Europäer vorher ein kräftiges Signal an Washington gesandt haben. Wir haben verstanden, wir werden mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung tun. Wir werden das Geld in die Hand nehmen und wir wollen auch unserer Verantwortung im Rahmen der Lastenteilung mehr gerecht werden. Das war also ein wichtiger Schritt, den damals die Europäer getan haben. Wer weiß, wie der Gipfel wohl ausgegangen wäre, wenn dieses Signal nicht ausgesandt wäre. Wichtig ist aber jetzt, wenn wir schon so sehr viel mehr für unsere eigene europäische Sicherheit und Verteidigung tun, dass wir das intelligent machen, dass wir das effizient machen, dass wir möglichst viel an Investitionen in die Verteidigung europäisch tätigen, dass wir gemeinsame Waffensysteme, gemeinsame Rüstungsprojekte erforschen, erproben und vor allen Dingen dann erwerben. Denn gemeinsames Gerät, gemeinsame Waffensysteme ist die Voraussetzung für die integrierten europäischen Streitkräfte, die mittel- und langfristig kommen werden, weil sie kommen müssen.
Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei der NATO. In dem Strategiepapier ist auch davon die Rede, dass man sich da nicht erweitern soll. Das bezieht sich im Zweifel ja auch sehr auf eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine. Das muss doch hart sein für die Ukraine. Und gibt es da einen Dissens mit Europa? Europa oder steht Europa da eigentlich eher auf der Seite
der
Ukraine?
Das Makabere im Grunde genommen ist ja, dass 2008 die Ukraine um die Mitgliedschaft gebeten haben und das die Deutschen und Frankreich verhindert hat. Da waren seinerzeit die Amerikaner ganz offen. Jetzt ist die Lage anders. Wir verfolgen ja die Gespräche in Berlin. Offensichtlich ist das ein Thema, was auch sich der ukrainische Präsident Zelensky erstmal Abstand davon nimmt, vorausgesetzt, die Sicherheitsgarantien werden aufgesetzt. Was die NATO betrifft, militärischerseits höre ich, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr gut läuft, auch mit dem SACEUR. Die NATO wird ja immer geführt von einem amerikanischen General, der sich sehr engagiert. Und das ist immer interessant, Sie haben auf der einen Seite Politik mit großen Bewegungen, auf der anderen Seite das Militär lebt natürlich und stirbt hoffentlich nicht durch die Einigkeit. Soldaten müssen sich aufeinander verlassen, auch auf Truppen der Verbündeten. Und insofern, wenn Sie mit den amerikanischen Soldaten zu tun haben und da, wo ich überall war, nehmen Sie auch die Indo-Pazifik-Flotte, die ja in einer unglaublichen Dimension ist, werden Sie immer positive Signale stoßen. Und der NATO-Botschafter in der EU hat auch noch mal Artikel 5, also wird ein Land angegriffen, steht Amerika, stehen die USA bereit, betont. Trotzdem führen natürlich diese verbalen Auseinandersetzungen so ein Papier, was nicht sehr charmant ist, dazu, dass man Sorge haben könnte. Ich vertraue da der NATO. Und wir in Europa sind ja nicht eine NATO 2.0, sondern die NATO ist unser Rückgrat mit 32 Staaten, dankenswerterweise auch mit den Finnen und Schweden, was ein großer, großer Mehrwert für die NATO ist und für unsere Sicherheit. Aber unsere Aufgabe ist es, dass jedes Mitgliedsland spielt eine bestimmte Rolle, wenn es denn auf einen Angriff auf eines der Länder käme. Und das anzumelden bei der NATO, mit Fähigkeiten zu hinterlegen. Jetzt kommt EU ins Spiel, eben diese Fähigkeiten gemeinsam zu beschaffen, ist übrigens auf lange Sicht auch günstiger für jeden Staat, kompatibel zu sein. Nicht jeder macht sein eigenes Ding. Also da kann Europa eine Menge tun. Und ich kann nur sagen, mit den Militärs, auch die hier vertreten sind in Europa, ist die Marschrichtung, um im Bild zu bleiben, eindeutig. Und an der Stelle muss ich sagen, läuft es. Aber es ist in der Tat so, wir haben jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen. Die Frage wird sein, wie wird es eingesetzt? Jetzt dürfen bloß nicht Dinge gekauft werden nach dem Motto, die wollten wir immer schon mal. Sondern das muss jetzt wirklich sehr eng abgesteckt werden, auch mit der Europäischen Verteidigungsagentur, die auch in Brüssel sitzt.
Wir sind schon am Ende der Sendung, Herr McAllister. Ich würde gerne noch eine Schlussfrage stellen. Es wird immer wieder die Jahreszahl 2029 genannt. In diesem Jahr heißt es, wäre Russland im Zweifel in der Lage, die NATO anzugreifen. Wie sind wir darauf vorbereitet? Und sind wir in der Lage, tatsächlich das abzuwenden?
Also wie gesagt, wir sollten diese Berichte sehr, sehr ernst nehmen. Die werden ja nicht ausgedacht, die werden ja nicht erfunden, sondern die beruhen ja auf militärstrategischen Überlegungen. Und deshalb müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts in der Lage sein, unsere europäische Sicherheit und Verteidigung selber zu garantieren. Wir müssen bis dahin abschreckungsfähig sein gegenüber der Russischen Föderation. Und deshalb bleibt nicht viel Zeit. Und deshalb, die Mitgliedstaaten sind in der Verantwortung, was die Ausstattung, was die Ausrüstung ihrer nationalen Streitkräfte angeht. Die NATO definiert die Fähigkeiten. Die NATO definiert auch die Fähigkeitslücken, die geschlossen werden müssen, die Fähigkeitsziele. Und die Europäische Union ergänzt die Aktivitäten der Mitgliedstaaten und der NATO dort, wo die Europäische Union zuständig und verantwortlich ist. Die Europäische Union und die NATO haben zwar beide ihren Sitz in Brüssel, aber es sind ja zwei voneinander getrennte Institutionen. Die Europäische Union kann und wird sehr aktiv werden im Bereich der europäischen Rüstungsindustrie, wie wir das besser koordinieren können. Das tut sich ja schon. Militärische Mobilität ist ein zweiter Bereich. Und die Europäische Union kann auch ihren Beitrag leisten bei großen gemeinsamen Projekten, wie beispielsweise die europäische Luftverteidigung, jetzt endlich voranzukommen. Und im Übrigen hoffe ich sehr, dass, wie es Frau Strack-Zimmermann betont hat, dass jetzt alle nationalen Regierungen sehr genau überlegen, wie das viele Geld investiert wird und dass wir das am Ende so viel wie möglich europäisch machen. By European, by more European sollte das Gebot der Stunde sein.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Diskussion. Es ging um die Sicherheit Europas. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden, diesmal aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Sendung. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie die Phoenix-Runde hier bei Phoenix. Und natürlich werden wir alle Aktualität heute am heutigen Abend aus Berlin live bei Phoenix senden. Also bleiben Sie dabei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.